Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Jesus Christus. Amen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Diese Zeilen befinden sich auf der Startseite von opendoors.de, einer Organisation, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. 260 Millionen Christen in 50 Ländern. Den absoluten Zahlen nach sind die Christen damit die meistverfolgte Religion weltweit. Aber wieso werden Christen verfolgt? Was ist überhaupt Verfolgung? Wann beginnt Verfolgung? Und wie gehe ich mit Verfolgung um? Damit wollen wir uns in unserer heutigen Predigt beschäftigen, unter dem Titel Verfolgung, Ursache und Ausweg. Verfolgung, Ursache und Ausweg. Wir wollen damit anknüpfen, wo ich beim letzten Mal, als ich hierbei aufgehört habe, beim zweiten Timotheusbrief. Das ist quasi das Testament, das Vermächtnis von Paulus. Und ich lese aus Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die wir erfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgung ertrug ich da? Und das allen hat mich der Herr erlöst und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich dein Wort auslegst, dass du an den Herzen der Menschen arbeitest und dass du auch alle Gottesdienste segnest, wo dein Wort in Vollmacht verkündigt wird. Amen. Damit kommen wir schon zu unserem ersten Punkt. Den habe ich überschrieben mit Frömmigkeit leben. Also erstens, Frömmigkeit leben. Paulus beginnt mit du aber. Damit bezieht er sich auf den vorangegangenen Text vom letzten Mal, wo er von den bösen Menschen und gottlosen Menschen redet, auf die wir später einmal zurückkommen werden. Timotheus ist aber anders als diese Menschen. Du aber bist mir, Paulus, nachgefolgt. Timotheus hat sich ein Beispiel an Paulus genommen. Paulus war sein großes Vorbild. Er wollte sein wie er. In Philipper 2, Vers 20 bestätigt Paulus das. Er sagt, ich habe niemand anderes, der so meines Sinnes ist wie Timotheus. Sie waren gleich gestrickt, sie hatten die gleichen Anliegen und konnten sich auf den anderen verlassen. Es geht ja nicht um irgendeinen Personenkult, sondern um die Vorbildfunktion. Und die Vorbildfunktion des Paulus bestand darin, dass Paulus von ganzem Herzen Christus nachgeeifert ist. Und Timotheus, er wollte Christus genauso nacheifern, wie er es bei Paulus gesehen hat. Es wird auch in dem weiteren Text deutlich, in 2. Timotheus, wo Paulus diese Nachfolge nochmal spezifiziert. Er schreibt insgesamt 3 Dreierpäckchen an Begriffen. Und er sagt, du bist mir nachgefolgt in meiner Lehre, im Leben und im Streben. Lehre, das meint in der Wahrheit, ist in der Wahrheit nachgefolgt. Sie hatten beide das gleiche Verständnis von der Bibel und von der Lehre Christi. Im Leben, das ist die Art und Weise, wie man diese Lehre dann auf dieses Leben anwendet, wie Entscheidungen getroffen werden oder Prioritäten gesetzt werden. Und er ist ihm nachgefolgt im Streben nach Heiligung, nach himmlischen Dingen, nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Sie hatten beide die gleichen Ziele. Und diese 3 Begriffe, Lehre, Leben und Streben, die beziehen sich auf die äußeren Merkmale eines Christen. Hiervon ausgehend wird bestimmt, wie der Christ redet, wovon er redet, wie er sich verhält und wofür er sich einsetzt, wofür er arbeitet. Die nächsten 3 Begriffe sind ein wohlbekannter Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Reihenfolge ist etwas anders. Glaube meint das Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus, dass man Christus als Herrn annimmt, dass man ihm sein Leben verschrieben hat. Hoffnung, das ist auch oft mit Langmut übersetzt, das bezieht sich wiederum auf den Glauben. Es ist die Hoffnung darauf, dass Christi Erlösungswerk gilt. Es ist die Hoffnung darauf, dass Gott uns bewahrt, dass er seine Verheißungen erfüllt und wir eines Tages im Himmel in Gottes Herrlichkeit sein werden. Und als drittes ist die Liebe. Die Liebe zu Gott. Wir sollen Gott ehren. Wir sollen seine Ehre suchen, ihm treu sein und ihn in allen Dingen aus Liebe dienen. Also Lehre, Leben, Streben, Glaube, Liebe, Hoffnung. In all dem ist Timotheus Paulus nachgefolgt. Wir wissen, was Paulus für ein großes Vorbild gewesen sein muss. Und Timotheus tat gut daran, ihm nachzufolgen. Und genauso sollten auch wir uns Vorbilder suchen, nach denen wir nacheifern können. Nicht, dass wir sie vergöttern, aber es wird uns ungemein stärken, wenn wir gute, große Vorbilder suchen, die selbst Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Wenn wir sehen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, wie sie ihre Probleme bewältigen und ihren Alltag gestalten. Als größtes Vorbild von allem dient natürlich Christus selbst, dem wir von ganzem Herzen nachfolgen sollen. Timotheus hat sich Paulus in vielen Dingen als Vorbild genommen. Er ist dadurch, und damit sind wir wieder bei unserem Text, er ist dadurch geduldig geworden oder besser übersetzt standhaft. Und das muss er auch sein. Denn genauso wie er Paulus in seiner Frömmigkeit nachgeeifert ist, genauso wird er ihm auch nachfolgen müssen in den Verfolgungen und in den Leiden. Also in äußerer Bedrängnis und innerer Verzweiflung. Das sind die letzten drei Begriffe. Standhaftigkeit, Verfolgung und Leiden. Verfolgung, wie Paulus sie bereits erlebt hat, in Antiochia, in Ikonion und in Lystra. Allein bei den Gedanken daran seufzt Paulus. Welche Verfolgung ertrug ich da? Damit wir dieses Seufzen besser verstehen können und damit auch die nachfolgenden Verse, müssen wir uns den Hintergrund dieser Verfolgung mal genauer angucken. Dazu werden wir jetzt einen kleinen Exkurs machen in die erste Missionsreise zur Apostelgeschichte 13 und 14. Den Auszug haben wir schon in der Lesung gehört. Aber wir fangen vorne an. Wer seine Bibel dabei hat, der kann jetzt natürlich im Vorteil sein und mitverfolgen, was da steht. Und gegebenenfalls auch in den Landkarten mal nachgucken, wo diese erste Missionsreise auch hergeht. Der Bericht beginnt damit, dass Paulus und Barnabas sich von Antiochia in Syrien aufmachen, um die Heiden zu missionieren. Von da aus gehen sie über den Seeweg nach Zypern, von da aus dann weiter in die heutige Türkei, zu einem anderen Antiochia, nämlich dem Antiochia in Pisidien. Pisidien, das war eine Region der Provinz Galatien, beheimatet von einem eigensinnigen Bergvolk mit eigener Sprache. Sie blieben am liebsten für sich alleine und sie ließen sich von niemandem etwas sagen. Es waren quasi die Gallier in Galatien. Die Römer haben es nie geschafft, Pisidien ganz zu unterwerfen. Aber Apostelgeschichte 13, Vers 13 lesen wir, wie Paulus und Barnabas ca. 47 nach Christus in den pisidischen Antiochia ankommen. Am Sabbat gehen sie in der Synagoge, weil das Evangelium zuerst den Juden verkündigt werden sollte. Sie werden aufgefordert zu predigen und Paulus predigt. Er predigt sich einmal quer durch die komplette Bibel. Er beginnt mit dem Auszug aus Ägypten, geht weiter über die Richter, über Saul, David, über Johannes den Täufer und kommt schließlich zu Jesus. Er erklärt seinen Hörern, dass Jesus die Verheißung des Alten Testaments erfüllt hat und dass jeder, der an Jesus glaubt, vor Gott gerecht gemacht ist und seine Sünden vergeben bekommt. Und daraufhin bekehren sich viele Juden und Heiden. Am nächsten Sabbat sollte Paulus wieder predigen. Die ganze Stadt kommt zusammen, um ihn zu hören. Einige der Juden aber werden neidisch und beginnen gegen Paulus und Barnabas zu wettern. Sie wenden sich an die angesehenen Leute in der Stadt, die wiederum nutzen ihren Einfluss und stiften eine Verfolgung an. Und schlussendlich jagen sie die beiden Unruhestifter fort. Paulus und Barnabas lassen sich davon nicht beirren. Sie gehen aus der Stadt hinaus, klopfen sich einmal kurz den Staub von den Kleidern und gehen stracks gen Osten in die nächste Stadt, nach Ikonion. Hier ist das gleiche Spiel. Sie predigen in der Synagoge. Viele Leute bekehren sich, Juden wie Heiden. Aber die jüdischen Führer hetzen wieder andere Menschen auf. Sie spalten die Bevölkerung und sorgen für eine Verfolgung der Missionare und wollen sie sogar steinigen. Als Paulus und Barnabas das hörten, ziehen sie weiter und kommen nach Lystra. In Lystra läuft es etwas anders ab. Auch hier predigen sie das Evangelium, wieder bekehren sich einige Leute und einer der Zuhörer, er war ein fußlahmer Mann. Paulus erbarmte sich über ihn und Gott wirkte durch Paulus ein Wunder, wodurch dieser Mann geheilt wurde. Die Menschen in Lystra verstehen dieses Zeichen aber nicht. Sie schließen daraus nicht, dass die beiden von Gott gesandt sind, sondern sie glauben, dass Paulus und Barnabas selbst Götter seien. Sie glauben, sie haben Zeus und Hermes vor sich. Die beiden versuchen natürlich, diesen Irrtum irgendwie wieder richtig zu stellen. Sie verweisen auf Gott, sie sollen doch ihn ehren und nicht die beiden Leute. Aber die Menge ist nicht mehr davon abzubringen. Sie wollen ihren griechischen Göttern, Paulus und Barnabas, Opfer bringen. Aber es kommt doch schlimmer. Jetzt kommen auch die Juden aus Antiochia und Ikonien nach Lystra. Sie hetzen das Volk gegen Paulus und Barnabas auf. Sie stellen sie als Hofstapler hin und die Menge ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt wollen sie Paulus steinigen. Und sie steinigen ihn zu Tode und werfen ihn hinaus vor die Stadt. Wie? Das war's? Paulus ist tot? Ist es jetzt vorbei? War's das jetzt? Diese Fragen haben sich wahrscheinlich die frisch bekehrten Christen in Lystra gestellt. Sie wollen sich vergewissern. Sie gehen nach draußen vor die Stadt. Sie wollen auch Paulus sehen oder ihn zumindest beerdigen. Und ja, und da bewegt sich Paulus, er lebt. Gott hat Paulus vor dem Tode bewahrt. Und mehr noch, Paulus steht auf, er ruhte bis zum nächsten Morgen und dann marschierte er 3 Tage lang in den nächsten Ort nach Derbe, 90 Kilometer weit, um dort wieder das Evangelium zu verkündigen. Gott hat ihn hier auf wunderbare Weise bewahrt und hat ihn für seinen weiteren Dienst dann auch so gestärkt, dass er diesen Trip auch bewältigen konnte. Paulus hat sich dem Tod nur knapp entronnen, unbeirrt in den Dienst des Herrn gestellt. Was für ein Vorbild. Timotheus hatte diese Vorfälle auch noch, also für Timotheus hatten diese Vorfälle eine ganz besondere Bedeutung. Paulus hätte ja auch durchaus andere Geschichten zu erzählen gehabt. In 2. Korinther 11 können wir lesen, was Paulus sonst noch alles erdulden musste. Von Steinigung, Schiffbruch geredet. Wir wissen auch, dass Paulus ja in dieser Zeit, wo er diesen Brief schreibt, in seiner zweiten römischen Gefangenschaft sitzt. Im Gegensatz zu der ersten Gefangenschaft, die ja eigentlich nur so ein Hausarrest war, wenn man es so will, war die zweite Gefangenschaft was ganz anderes. In dieser zweiten Gefangenschaft wird er behandelt wie ein Schwerverbrecher. Er ist festgesetzt unter Räuber und Banditen. Er ist dem Tode geweiht und das weiß er auch. Sehen, Paulus hatte reichlich Beispiele für Verfolgung. Auch extremere Beispiele oder aktuellere. Warum holt er 60 nach Christus diese 15 Jahre alten Geschichten raus, die er in Pisidien erlebt hat? Der Schlüssel hierzu liegt in Apostelgeschichte 16. Dort lesen wir von der zweiten Missionsreise. Und in den ersten 3 Versen heißt es, Paulus kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer ungläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und in Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Paulus zieht auf dieser Reise über den Landweg und reist daher von Osten nach Westen Richtung Derbe, kommt als erstes in Derbe an und geht dann weiter nach Lystra. Und dort in Lystra findet Paulus Timotheus. Er macht ihn zu seinem Mitstreiter. Wenn wir jetzt noch die Stelle aus 2. Timotheus 1, Vers 2 mit dazu nehmen, dann ergibt sich da ein klares Bild raus. Dort bezeichnet Paulus Timotheus als seinen Sohn im Glauben. Wir können also von Folgendem ausgehen. Timotheus kam aus dieser Gegend rund um Lystra, er kannte Paulus, er wusste, was einige Jahre zuvor auf der ersten Missionsreise geschehen ist. Er hat mitbekommen, welche Verfolgung Paulus in Antiochia, in Ikonien und Lystra erlebt hatte. Und als geliebter Sohn im Glauben können wir auch stark davon ausgehen, dass er sich direkt über Paulus bekehrt hat, auf dieser ersten Missionsreise. Und auf der zweiten Missionsreise dann war Paulus ja bereits schon ein stadtbekannter Christ, der überall bekannt war. Es liegt also nahe, dass Timotheus die Steinigung in Lystra auch miterlebt hat, dass er gesehen hat, wie Paulus im Tode nahe auf der Erde lag, weil er das Evangelium verkündet hat. Und damit verstehen wir jetzt, warum Paulus diese alten Begebenheiten hervorholt, um sie Timotheus noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Einerseits bezeugt er Timotheus, dass Timotheus treu geblieben ist, dass er einen frommen Lebenswandel hat, weil Timotheus war so treu und gottesfürchtig, dass er sehenden Auges, obwohl er von dieser Verfolgung, von der Steinigung wusste, Paulus nachgefolgt ist. Und obwohl er genau wusste, welche Verfolgung Paulus durchmachen musste, blieb er treu und wollte fromm leben in Christus. Und andererseits warnt Paulus damit noch einmal eindrücklich davor, was Timotheus erwartet. Verfolgung kann jedem Christen widerfahren. Nein, Verfolgung muss jedem Christen widerfahren. Denn alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das ist die Überleitung zu unserem zweiten Predigtpunkt. Das erste war Frömmigkeit leben. Und das zweite kommt Verfolgung erleiden. Verfolgung, das ist die zwingende Folge eines frommen Lebens. Auch wenn wir als Christen oft straucheln und untreu werden, so bleibt doch unser Wille eines frommen Lebens erhalten. Wenn du Christ bist, dann willst du Gott gehorsam sein, dann willst du gottesfürchtig leben, dann willst du in Christus leben, in seinem Wort lesen und dich in seinen Dienst stellen. Das heißt aber auch, wenn du Christ bist, dann wirst du auch Verfolgung erleiden. Das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Aber was ist überhaupt genau Verfolgung? Um auf unsere Eingangsfrage wieder zurückzukommen. Wann beginnt Verfolgung? Wird man erst verfolgt, wenn man um sein Leben fürchten muss? Oder reicht es schon aus, wenn man belächelt oder komisch angeguckt wird? Werden wir hier in Deutschland schon verfolgt? Worauf müssen wir uns Christen vielleicht noch einstellen? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir zuallererst festhalten, was Petrus schreibt. In 1. Petrus 4, Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen Christi willen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der ein fremdes Amt ergreift. Verfolgung in der Bibel meint immer Verfolgung um Christi willen. Wenn wir wegen etwas anderem verfolgt werden, dann beschämen wir nur uns selbst und vor allem den Namen unseres Herrn. Wenn man uns hasst, weil wir stehlen, weil wir morden oder weil wir uns irgendwo zu Unrecht ermächtigen, dann ist das keine Verfolgung. Dann ist das einfach nur die logische Konsequenz unserer Sünden. Die Verfolgung eines Christen beginnt da, wo das Motiv der Verfolgung Christus selbst ist. Ein weiterer Faktor neben dem Motiv ist natürlich die Tat an sich selbst. Es ist klar, dass ein böser Blick noch keinen zum Märtyrer macht. Aber viele böse Blicke und damit verbunden eine gesellschaftliche Ächtung, das ist durchaus eine Form von Verfolgung. Oft stehen wir ja in dem Dilemma hier in Europa, dass wir von Verfolgung reden, weil irgendwo Kreuze abgehängt werden müssen oder weil unsere Gesetze wieder unliebischer geworden sind oder weil unsere Gesellschaft uns wieder ein wenig feindseliger gegenüber gesinnt ist. Auf der anderen Seite ist uns aber auch klar, dass die Situation in Europa nichts ist im Vergleich zu den Verfolgungen, wie sie beispielsweise in den islamischen Staaten oder sonstigen Diktaturen vorherrscht, wo Menschen für ihren Glauben tatsächlich auch hingerichtet werden. Dürfen wir bei uns in Deutschland in diesem Zusammenhang von Verfolgung reden? Ist das schon pietätlos? Das ist durchaus eine wichtige Frage, denn wenn Paulus hier schreibt, dass jeder Christ Verfolgung erleiden muss und sich die meisten Christen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland, hier in Europa nur mit Lappalien zu tun haben, da drängt sich eben diese Frage auf. Gilt das auch umgekehrt? Sind diese Lappalien schon Verfolgung? Oder stimmt vielleicht was mit unserem Christsein nicht, wenn wir nicht massiv verfolgt werden? Ist die Schwere der Tat oder die Dauer der Taten ausschlaggebend? Nein, wie gesagt, ausschlaggebend ist das Motiv. Genauso wie Sünde immer Sünde ist, egal ob wir Mord begehen oder eine Notlüge, so ist Verfolgung um Christi willen immer Verfolgung, ob nun gelästert oder gesteinigt wird. Klar, die weltlichen Auswirkungen, die sind stark unterschiedlich, aber im Kern der Sache bleibt es das Gleiche. Neudorfer definiert es eben in seinem Kommentar so, Verfolgung heißt, dass man um Christi willen angefeindet, verlästert, benachteiligt, geächtet, gesellschaftlich oder staatlich bedrängt, verhaftet, gefoltert oder gar getötet wird. Auch die vermeintlich kleinen Sachen können einen Menschen zermürben. In jedem Fall aber müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass Verfolgung auf uns zukommen wird und dass einiges auf die eine oder andere Weise zwangsweise auf uns zukommen werden muss. Aber wieso eigentlich? Was haben wir Christen denn an uns, dass man uns verfolgt? Was ist so schlimm an uns? Das haben wir ja im Kern eigentlich schon beantwortet. Das Schlimme an uns ist unser Herr, Jesus Christus. Wie wir in der Lesung gehört haben, sagt Jesus in Johannes 15, Abvers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet ihr die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch eures halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Unsere Aufgabe als Christ ist, genau das, Gottes Namen zu verkündigen. Die Menschen kennen Gott nicht und wollen ihn auch nicht kennenlernen. Und trotzdem sollen wir dafür sorgen, dass sie ihn kennenlernen, und zwar rechtzeitig. Sie müssen sich vor ihm beugen, bevor es zu spät ist. Und das ist auch das Dilemma, in dem Paulus und Barnabas stecken. was haben sie denn Anstößiges getan? Warum hat man sie verfolgt? Sie haben das Wort Gottes verkündigt. Sie haben den Menschen in Antiochia, in Ikonion und Lystra von Jesus erzählt. Sie haben erzählt, dass er der Heiland ist, der Sohn Gottes, dass sie Buße tun müssen und dass sie Vergebung für ihre Schuld brauchen und dass sie ohne ihn in die Hölle kommen. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Aus sich heraus kann sie niemand bezahlen, diese Strafe. Wir brauchen ihn. Das ist die Lehre Christi. Das ist das Evangelium. Das ist der Stein des Anstoßes. Für den natürlichen Menschen ist diese Lehre natürlich unerhört. Wie? Ich soll schlecht sein? Ich soll Vergebung brauchen? Ich soll die Hölle verdient haben? Nein, ich bin vielleicht nicht mehr perfekt, aber das ist zu viel des Guten. Diese Botschaft, die kann ich so nicht hinnehmen. Und wenn sich die Christen nicht auf der Stelle davon distanzieren, dann muss diese Botschaft halt auf andere Weise ausgerottet werden. So oder so ähnlich könnten die Menschen denken. Noch schlimmer wird es, wenn die Christen dann auch noch integer sind. Also wenn sie das leben, was sie verkündigen, weil sie nicht als selbstgerechte Schwätzer hinstellen kann. Wenn sie durch ihr Verhalten den Menschen einen Spiegel vorhalten. Und auch das lesen wir wieder in 1. Petrus, Kapitel 4, Abvers 3. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst führtet. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und darum lästern sie. Damit haben wir auch wieder den Bezug zu dem Beginn unseres Predigttextes. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben. Paulus sagt hier klipp und klar, weil du, Timotheus, mir in allem nachgefolgt bist. Und weil du so lehrst wie ich, weil du nach himmlischen Dingen strebst, genauso wie ich, weil du fromm leben willst in Christus Jesus. Darum wird man dich verfolgen. Und weiter in Vers 13 sagt er, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Mit diesen bösen Menschen, zu denen Timotheus nicht mehr gehört, mit denen wird es immer schlimmer. Wir haben gerade bei Petrus schon gesehen, was diese Menschen ausmacht. Aber in dem Abschnitt vor unserem Predigttext, in 2. Timotheus 3, da werden diese Menschen auch nochmal beschrieben. Sie werden beschrieben als Menschen, die viel von sich halten, als Gottlose. Als Menschen, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Sie sind auf immer neue Lehren aus und sie können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Mit diesen Menschen wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Sie werden immer gottloser sein, dann immer sündigeres Leben führen. Sie werden sich selbst immer mehr von Gott und seinen Wahrheiten entfernen. Sie werden immer skrupelloser sein. Sie werden immer mehr Menschen verführen und auf ihre Seite bringen. Sie werden immer stärker andere Menschen von Gott wegzehren und damit letzten Endes sich selbst verdammen. Weil die Christen sich zu Gott halten, werden sie auch immer mehr und mehr gegen diese Christen vorgehen. Das sehen wir auch schon im Kleinen an dieser Verfolgung während dieser ersten Missionsreise. Erst in Antiochia sind es nur wenige Menschen. Sie sind neidisch auf Paulus und Barnabas und sie vertreiben sie aus der Stadt. Dann werden es mehr und mehr in Ikonion. Und danach reisen sie sogar in andere Städte, um auch dort die Menschen zu verführen. Und die Verfolgung wird immer schlimmer und hartherziger und endet mit der Steinigung. Auch wir müssen mit Verfolgung rechnen, mit immer hartherzigeren, mit immer gottloseren Menschen. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Aber wie? Mit Gegenwehr? Abschottung? Flucht? Nein, es werden immer zu viele sein. Man wird uns finden. Und auch in anderen Ländern wird es früher oder später Verfolgung geben. Wir haben doch gerade gesehen, Verfolgung ist nicht an den Ort oder an die Zeit gebunden, sondern an Christus. Vielleicht ändert sich woanders die Art der Verfolgung. Vielleicht ist es ja noch nicht so weit fortgeschritten. Vielleicht schenkt Gott gerade in diesem Moment eine Atempause in diesem Land. Aber wenn wir fromm leben wollen in Christus Jesus, dann können wir der Verfolgung nicht dauerhaft entfliehen. Und wir sollen es auch nicht. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir tun? Verfolgung. Ursache und Ausweg. So lautet der Predigttitel. Und beides, Ursache und Ausweg, ist Christus. Wir haben ja bereits gesehen, dass wir um Christi willen verfolgt werden, weil wir seine Lehre verkünden, weil wir nach seinem Willen leben, nach seinem Reich streben, weil wir an ihn glauben, auf ihn und sein Erlösungswerk hoffen und weil wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt lieben. Wenn das alles unser Leben unser Wollen durchdringt, dann ist das die Ursache für Verfolgung. Aber es ist auch der Ausweg. Gott stärkt uns dadurch. Er stärkt uns dadurch, dass wir ihn suchen, dadurch, dass wir sein Wort lesen, dadurch, dass wir ihn anbeten. Wenn wir mit Gott leben, dann ist das die Ursache, aber auch der Ausweg aus Verfolgung. Wenn wir uns zu ihm flüchten, dann werden wir ebenso wie Paulus Gottes Bewahrung erfahren. Und das ist unser dritter und letzter Punkt für heute, Bewahrung erfahren. Also erstens Frömmigkeit leben, zweitens Verfolgung erleiden und drittens Bewahrung erfahren. Der aufmerksame Predigtherr hat natürlich jetzt gemerkt, dass wir einen Satz übersprungen haben, und zwar in Vers 11. In Vers 11 heißt es, welche Erfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Paulus lenkte den Blick auf Gott. Er sagt seinem Schützling Timotheus, du hast gesehen, du hast mitbekommen, was dir blüht, wenn du dich auf Gott einlässt. Von einfachen Unannehmlichkeiten bis zum Tod ist alles dabei. Du hast aber auch erlebt, wie Gott durch diese Situationen durchtragen kann, wie er uns bewahrt, wie er uns daraus erlöst, wie er uns durchträgt. Deshalb halte dich an ihn. Lass Gott deine Zuflucht sein. Befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Gott kann in jeder Verfolgung trösten. Gott kann jede Situation wenden. Gott kann einen von dem Schlimmsten bewahren. Und selbst wenn er das nicht tut, wie bei Paulus, dann kann er uns trotzdem hindurchtragen. Und wie wir auch in Paulus sehen, er hat Gott von ganzem Herzen vertraut. Ihm ist klar, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und auch jetzt ist sich Paulus dessen bewusst. Er schreibt diesen Brief aus einer engen Zelle in Rom. Er weiß, dass er bald sterben wird und dennoch vertraut er auf Gott. Sein Vertrauen ist ungebrochen. Und so ein Vertrauen, das brauchen wir. Wenn wir selbst in Verfolgung bestehen wollen, dann brauchen wir dieses Vertrauen, wie Paulus es hatte. Wir sollten uns damit einmal Timotheus als Vorbild nehmen, der Paulus nachgeeifert ist. Und genauso sollten wir Christus nacheifern, wie Paulus Christus nacheifert ist und uns Paulus als Vorbild nehmen. Denn auch wir müssen Verfolgung erleiden. Auch wenn es in Deutschland vielleicht noch nicht so schlimm aussieht, müssen wir uns vorbereiten, denn das kann sich schnell ändern. Das hat auch Theo Lehmann bereits erkannt, mit dem ich jetzt auch schließen möchte. Er war lange Zeit Evangelist in der DDR und 2004, einige Jahre später, schrieb er diesen öffentlichen Brief an die Pastoren und an die Christen in Europa. Er warnt vor dem Zerfall der Christenheit und auch vor drohender Verfolgung. Der Text ist überschrieben mit einer eindringlichen Botschaft zu uns Christen. Liebe Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem der bedeutendsten Zeitabschnitte. Ich meine dies in Bezug auf die Flüchtlinge, die unsere Länder überfluten, 2004. Gegenwärtig bietet sich euch eine vielleicht einmalige Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa für immer verlieren. Das Land steht still, bis auf ganz wenige. Noch nie gab es, weltweit betrachtet, so viele Märtyrer wie heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. Noch nie gab es so eine weltweite, zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Noch ist ein Fisch am Autoheck unser geheimes Erkennungszeichen und nicht der staatlich verordnete Aufnäher zur Kennzeichnung ausgegrenzter Christen, wie es seinerseits der gelbe Davidstern für die Juden war. Noch ist alles still. Die Situation kommt mir bekannt vor. Zur DDR-Zeit, als es unterirdisch überall brodelte, sang Wolf Biermann ein Lied, in dem er diesen äußerlichen Anblick der DDR beschrieb, und dann plötzlich schrie er unter Aufverbietung aller stimmlichen Kräfte mit ohrenbetäubender, schriller Lautstärke den Satz, das Land steht still. Noch. Ja, Freunde, noch tanzen wir mit unseren christlichen Hauspartys, während der Leib von Christus in anderen Ländern aus 1000 Wunden blutet. Noch verkaufen wir das Christsein unter dem billigen Slogan, Christsein ist cool. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Ich frage mich, wie lange wird dieses läppische Jesusgeständel und dieses traumtänzerische Christentum uns noch leisten können, leisten wollen? Wenn in anderen Ländern Frauen versklavt und vergewaltigt werden, spreizen die Mädels auf unserer Bühne ihre Beine und präsentieren uns ihren gepierten Bauchnabel. Alles für den Herrn, ich weiß schon. Aber ich weiß auch, was die Herren in der ersten Reihe von diesem Anblick halten. Während woanders Christen unter Folter schreien, leiern wir im Dreivierteltakt bis zum Umfallen im wahrsten Sinne des Wortes diese nichtssagenden Chorusse, in denen wir uns sicher in unseren Gemeindesaal sitzen, auffordern, auf der Straße zu tanzen. Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen junge Christen, die wir mit coolen Kurzbrüchen unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, dass die weltweite Christenverfolgung ausgerechnet ums liebe Deutschland, ums Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen wird? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Ich genieße es vor Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe es als eine Atempause an, die Gott uns gönnt, um Luft zu holen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause nutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind Bibelfeste, notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige Christen. So war Theo Lehmann. Lasst doch uns dafür sorgen, dass wir unsere Anvertrauten, bibelfeste und damit auch feuerfeste und auch steinharte Christen werden. Am Ende der ersten Missionsreise kommt Paulus noch einmal wagemutig zurück nach Antiochia, Ikonien und Lystra. Er besucht die Gläubigen, er will sie stärken, er setzt Gemeindeältesten ein und auf diesem Rückweg, da fasst er nochmal unsere ganze Predigt zusammen in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn wir Frömmigkeit leben und unser Leben ganz auf Gott ausrichten, dann werden wir zwangsläufig Verfolgung erleiden und durch viele Bedrängnisse gehen. Aber wir werden auch durch Gott Bewahrung erfahren und letztlich in sein Reich und in seine Herrlichkeit eingehen. Amen.